Das mit dem Augenblick ist natürlich nicht bei jedem Herztransplantierten, das ist bei Salzmanns. Die sind ein bisschen so berganhängig. Gut, wir haben jetzt drei, glaube ich, sehr differenzierte Positionen hier auf dem Podium, angefangen vom Professor Mühlbacher, der doch auch die sehr starke Position der Medizin und auch im Konkreten, da habe ich ein bisschen aufgehorcht, vertreten hat, der Professor Schaub, der auch einen gewissen Ausblick uns gegeben hat, der, glaube ich, ein Zweifacher ist. Zum einen, dass natürlich auch technische Hilfsmittel besser werden. Es ist ja vor jetzt 2 Tagen, 3 Tagen in Linz, in Innsbruck, wieder ein Herzpatient mit einem mechanischen Herzen transplantiert worden, und diese sind ja bislang nur Übergangslösungen, aber die Entwicklung bleibt auch dort nicht stehen. Und sehr gut gefallen hat mir dieser Vergleich mit den Mensch-Maschine-Anteilen, die sicher größer werden. Es werden sicher in Zukunft Menschen mit mehr Maschinenanteilen sozusagen in ihrem Körper leben und hoffentlich gut leben. Die Veranstalter haben Herrn Professor Matthias Beck auch noch herbeigebeten, weil er auch aus der Sicht der Medizin und der Theologie, und das, denke ich, ist eine sehr gute Situation, dass in theologischen Fakultäten auch Professoren tätig sind, so wie der Professor Schaub, die auch in einem anderen Fach zu Hause sind, weil hier dann keine Engführung stattfindet. Herr Professor, vielleicht gelingt ja sowas wie eine Zusammenschau, auch eine integrative, auch wenn es noch ein bisschen Argumente abzuwägen gilt.
Wie viele Minuten geben Sie mir?
Schießen Sie mal los.
Okay. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich bin in der Tat vorhin gerade gekommen mit dem Zug aus Wien und muss auch gleich wieder weg, weil ich morgen schon wieder nach Eisenstadt muss. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Ich habe ein bisschen den Auftrag bekommen, die Kontraposition einzunehmen. Die kann ich nur zum Teil einnehmen, aber ich gebe gerne zu, dass ich für mich selbst mit der Frage immer noch nicht ganz fertig bin. Ich bin in Österreich ein Organspender, weil ich keinen Widerspruch eingelöst habe. Wenn ich über die Grenze fahre nach Deutschland, bin ich kein Organspender mehr, weil ich keinen Organspenderausweis habe. Also ich möchte nochmal das tun, was man eigentlich überhaupt nicht tun darf, was ich all meinen Studenten strikt verbiete, nämlich in 10 Minuten nochmal all diese Argumente zusammenzufassen, physiologisch, philosophisch, theologisch und auch praktisch. Also normalerweise muss man das sauber trennen voneinander, wie das Walter Schaub vorbildlich gemacht hat. Ich tue das jetzt mal alles in einen Topf werfen in der Kürze der Zeit. Das Erste ist hier viel öfter mal der Begriff der Seele. Die Seele ist kein Etwas, das ist mal wichtig festzuhalten. Deswegen auch diese Terminologie, im Tod trennt sich die Seele vom Leib, ist eine sehr schwierige Terminologie, weil wir gerade im Christentum ausgehen, nicht von der Unsterblichkeit der Seele, sondern von der leiblichen Auferstehung von den Toten. Das heißt, gerade das Christentum hat eine sehr enge Leib-Seele-Verbindung. Ich kann jetzt keinen langen Vortrag halten über die Seele. Bei Aristoteles ist die Seele das Phänomen der Selbstbewegung. Also wenn Sie eine Embryonalentwicklung sehen, da kommen Samen und Eizelle zusammen und jetzt läuft der Prozess 80 Jahre lang von selbst. Und ich würde das mal übersetzen, dass das nahezu ein göttliches Prinzip ist. Dass etwas von selbst geschieht, ist nämlich nicht so selbstverständlich. Also der Philosoph schaut immer auf die Begriffe, der Begriff selbstverständlich ist so, das ist ja gar nicht zu hinterfragen, aber das Selbstverständlichste ist meistens gar nicht so selbstverständlich, nämlich dass zum Beispiel unser Herz schlägt von alleine und so weiter. Also wir haben verschiedene, ich hole deswegen so aus, weil ich Ihnen die Gegenargumente kurz darstellen möchte, kann ich nicht ausführlich. Übrigens für Professor Mühlbacher, da ist im letzten Jahr ein gutes Buch erschienen auf Deutsch über die Interpretation dieses White Paper von einem Bonner Moraltheologen Gerhard Höfer. Das Buch ist ausgezeichnet. Ich habe das letztens in Ljubljana bei einem kleinen Kongress kurz vorgestellt. Also es gibt ein von selbst der Embryonalentwicklung lange bevor das Gehirn sich entwickelt hat. Also ich weiß nicht, der Herzschlag beginnt, glaube ich, so um die 6., 7. Woche herum. Dann entwickelt sich das Gehirn. Das heißt, hier gibt es schon Selbststeuerungsmechanismen im Embryonalstadium, in der Embryonalentwicklung, die ohne das Gehirn auskommt. Weil das ist immer das zentrale Argument. Das Gehirn ist ja das zentrale Steuerorgan des Organismus. Das stimmt so nicht. Zunächst gibt es Selbststeuerungsphänomene im Embryo selbst lange bevor das Gehirn existiert. Und Aristoteles hat daraus so eine Beseelungstheorie gemacht, die der Thomas von Aquin übernommen hat, mit einer sogenannten Sukzessivbeseelung, dass wir erst ein Pflanzenstadium durchmachen, Anima Vegetativa, dann ein Tierstadium, Anima Sensitiva und dann sozusagen zum Menschen durch eine Beseelung, durch die göttliche Geistseele kommen. Das hat die Kirche über den Haufen geworfen, das ist ein langer Prozess gewesen, das kann ich jetzt nicht darstellen. Man hat dann von der Simultanbeseelung gesprochen und ich glaube, man müsste heute noch einmal das, ich habe das auch in einem meiner Bücher dargestellt, noch einmal als zum dritten Mal sozusagen überarbeiten und sagen, das ist von Anfang an eine Leib-Seele-Einheit. Sonst können wir, sonst nach der thomanischen Philosophie, könnten wir mit Stammzellen forschen und so weiter. Also der Embryo entwickelt sich nicht zum Menschen, müsste man heute sagen, sondern als Menschen. Als Mensch hat Selbststeuerungsmechanismen, jetzt kommt im Lauf der Embryologie das Gehirn dazu und in der Tat übernimmt dann das sich entwickelnde Gehirn zusätzliche Funktionen der Integration. Aber dieses Phänomen des von selbst bleibt bei vielen anderen Dingen auch erhalten, nämlich Herz schlägt von selbst, interessanterweise. Wenn das Kind geboren wird, atmet es von selbst. Sie atmen alle von selbst. Ich werde Ihnen gleich sagen, warum das für unsere Thematik so wichtig ist. Das Immunsystem macht die Bakterien von selbst kaputt, die hier im Organismus in uns herumschwirren und so weiter und so weiter. Warum sage ich das? Weil man sagt, mit dem Hirntod, also die zentrale Diskussionsfrage der Hirntodgegner ist die, ob der Hirntod gleichzusetzen ist mit dem Ganztod des Menschen. Also ob, wenn das Gehirn abgestorben ist, der Mensch auch ganz tot ist. Und dann sagen sie zunächst, nein, das ist nicht der Fall. Und Professor Mühlbacher und auch Walter Schaub haben schon erwähnt, sie zählen hier in dem White Paper ungefähr 20 verschiedene physiologische Dinge auf, die der Hirntote noch leisten kann. Ich tue es nur mal schnell summarisch vorlesen. Nahrung aufnehmen, verstoffwechseln, spontanes Urinieren, du hast es schon gesagt, Körpertemperatur aufrechterhalten, auf körperlichen Stress reagieren mit Blutdrucksteigerungen, Selbstregulation durch Chemikalien, also Medikamente werden verstoffwechselt, das kann der Körper als normalen Herz-Kreislauf-Funktionen werden weitgehend aufrechterhalten. Kinder können sich sogar ihrem Alter entsprechend noch körperlich weiterentwickeln, sie können wachsen, Schwangerschaften können fortgesetzt werden, Wunden können geheilt werden, das Immunsystem funktioniert, Infektionen können bekämpft werden und so weiter und so weiter. Also auch der Hirntote hat noch viele Integrationsleistungen und man sagt sogar nach dem Hirntod, das müssen jetzt die Herztransplanteure sagen, steht jedenfalls hier drin, ich kann das nur nacherzählen, würde man sogar eine gewisse Zeit warten, bis der Restorganismus, so nenne ich es mal, sich wieder neu stabilisiert hat, bis wieder die Organfunktionen, die unabhängig vom Gehirn jetzt weiter funktionieren, sich neu stabilisiert haben. Zweiter Hinweis, das haben wir in der Physiologie gelernt, das Herz schlägt unabhängig vom Gehirn. Das Herz hat einen Automatismus. Wir haben das geübt bei Fröschen, wir mussten die, das war ein bisschen brutal in der Physiologie, dekapitieren, also töten, das Herz rausoperieren und dann können Sie das Herz an einen Faden hängen und das schlägt 2, 3, 4, 5 Tage, Sie müssen ihm ein bisschen Nahrung geben, von alleine. Also hier gibt es eine Unabhängigkeit zwischen Gehirn und Herz, Professor Mühlbacher hat das gesagt, nur deswegen können wir überhaupt aufgrund der Hirntoddiagnostik und gleichzeitig schlagendem Herzen die Organe verwenden, weil sie durch das schlagende Herz eben durchblutet werden. Wir können vielleicht nachher diskutieren, ich will jetzt darauf nicht eingehen. Mich fragte meine Mutter, mein Sohn ist hirntot, wo ist jetzt seine Seele? Das spare ich jetzt mal bewusst aus, weil wenn man diese Mehrdimensionalität der Seelen von Aristoteles und Thomas von Aquin übernimmt, könnte man sagen, mindestens ist beim Hirntoten noch die vegetative Seele vorhanden. Es funktionieren eben die vegetativen Funktionen. Die sensitive Seele, wenn man das so sagen darf, nicht mehr, weil der ziemlich sicher keine Schmerzempfindung mehr hat. Und die geistige Seele, die der Walter Schaub mit Personsein umschrieben hat, auch nicht mehr. Also es ist sozusagen ein Restorganismus und das ist das Hauptargument, dass die Hirntodgegner sagen, der lebt ja noch, weil noch so viele Funktionen, die ich gerade aufgezählt habe, intakt sind. Übrigens, das Judentum akzeptiert diesen Hirntod nicht, zunächst nicht. Ich habe viele Seminare gemacht über Medizinethik in den Religionen, weil sie sagen, für uns ist der Sitz der Seele das Herz und solange das Herz nicht stillsteht, ist der Mensch nicht tot. Sie akzeptieren ihn aber doch aus praktischen Gründen, weil es eine Regel gibt im Judentum, die alle anderen Regeln overruled sozusagen. nämlich wenn man das Leben eines anderen Menschen retten kann. Also Sie wollen es philosophisch-religiös eigentlich nicht haben, die Hirntod, das Hirntodkriterium, wie Walter Schaub richtig gesagt hat und auch Ferdi Mühlbacher. Es ist keine Definition des Todes, sondern es ist ein Kriterium. Ich sage darüber gleich noch was. Also die Juden lehnen das eigentlich ab. Sie sagen, der Mensch ist erst tot, wenn das Herz stillstehen bleibt. Aber sie akzeptieren es dann doch wieder, wenn man damit ein anderes Leben retten kann. Also was ist jetzt zusammengefasst? Noch einmal die Argumentation der Gegner. Sie sagen, der Hirntod ist nicht der Tod des ganzen Menschen, weil so und so viele Funktionen noch am Leben halten werden. Und jetzt kommt aber das große Aber. Deswegen kann ich mich nicht hier als Gegner generieren, weil das physiologisch unsachlich wäre. Denn ein zentrales Moment des von selbst findet eben bei dem Hirntoten nicht mehr statt. Wir reden, das wurde jetzt kam ein bisschen unter den Tisch, vom Ganzhirntod. Das heißt, das Großhirn, das Mittelhirn, das Zwischenhirn und das Stammhirn muss abgestorben sein. Ferdi Mühlbacher hat den Begriff des Wachkoma-Patienten erwähnt, da ist das Großhirn, funktioniert nicht mehr richtig, das Zwischenhirn, Mittelhirn nicht, aber das Stammhirn. Und da atmet er. Und im Stammhirn sind die Reflexe für die Spontanatmung. Und jetzt können Sie wieder in die Begrifflichkeit gehen. Im Hebräischen heißt der Begriff Seele, Ruach und Nefesh. Und das hat immer etwas mit Atem zu tun, mit Lebenskraft. Oder gehen Sie in die Sixtinische Kapelle in Rom. Gott hauchte dem Menschen den Atem ein. Also was ich eben sagte, dieses göttliche Prinzip, wenn Sie wollen, das Seelenprinzip, hat auch etwas mit dem von selbst zu tun. Und dieses zentrale von selbst ist bei dem Hirntoten ausgefallen. Nämlich das Stammhirn ist ausgefallen. Er kann nicht mehr spontan atmen. Das, was Sie hier tun, ist, Sie haben einen, ich kann das jetzt physiologisch nicht erklären, der CO2-Partialdruck des Blutes steigt und dadurch kommt der Atemantrieb. Und das tun wir spontan, das merken wir gar nicht, es geht wie selbstverständlich. Das kann der Hirntote nicht mehr. Das heißt, all diese physiologischen Funktionen, die hier noch von selbst funktionieren, funktionieren nur unter einer Bedingung, dass ich ihm Luft reinblase mit der Beatmungsmaschine. Er kann nicht mehr von alleine atmen. Und das hat auch Professor Mühlbacher schon gesagt. Wenn ich die Beatmungsmaschine aussetze, hört er auf zu atmen. Das heißt, er hat gar nicht mehr geatmet. Er kann gar nicht mehr atmen, weil das Stammhirn eben erloschen ist. Das ist dieser zentrale Punkt. Und da würde ich sagen, dieser Punkt ist irreversibel. Wenn das wirklich diagnostiziert ist, und da würde ich mal den Neurologen sagen, dass das seriös gemacht wird. Es kann sein, dass wir in 10, 20 Jahren sehr viel modernere Methoden haben, das nachzuweisen, vielleicht sehr viel genauere. Aber ein Punkt hat mir immer eingeleuchtet in der ganzen Diskussion, der Irreversibilität, das wurde hier genannt. Das ist, wenn das einmal abgestorben ist, kommt das nie wieder. Das ist beim Wachkoma-Patienten anders. Da funktioniert das Stammhirn, der kann atmen von alleine und es kann sein, dass das Mittelhirn, Zwischenhirn und Großhirn sich wieder regeneriert. Und deswegen kann der sozusagen wieder aufwachen. Dieser eigenartige Begriff Wachkoma, Koma heißt eigentlich, er ist nicht mehr erweckbar, aber er hat die Augen offen. Aber wie wir wissen aus vielen Fällen, sie können wieder aufwachen. Das kann der Hirntote sicherlich nicht mehr. Und von daher wird es für mich plausibel zu sagen, dieses Hirntodkriterium, das ist ausdrücklich wichtig zu sagen, ist keine Definition. Den Tod kann ich nicht definieren vom Begriff her. Definieren heißt Finis, eine Grenze umschreiben und umschreiten. Ich muss, um etwas zu definieren, dieses Glas von allen Seiten umschreiten können, dann kann ich sagen, das ist ein Glas, weil es eine bestimmte Form hat. Den Tod kann ich nicht von drüben her anschauen. Wir können Todeskriterien aufstellen. Ob wir den Tod definieren können, das lassen wir mal offen, aber es ist ein vernünftiges Kriterium, das Kriterium der Irreversibilität. Ich bin gleich fertig. Ich komme jetzt noch zu zwei, drei praktischen Dingen. Wir hatten, der Ferdinand Mühlbacher war dabei, jetzt vor 4 Wochen oder 3 Wochen im AKH Wien von einem Neurologen organisiert, mit Studenten, 5, 6 Professoren und 20 Studenten, so ein Nachmittagssymposium, 1,5 Stunden, ein Seminar. Und das hat mich sehr bedrückt gemacht, muss ich fast sagen. Da wurde einer von den Neurologen, der diese Hirntoddiagnostik durchführt, gesagt, wissen Sie, was am belastendsten ist, wenn man das bei Kindern machen muss? Wenn ein 12-jähriges Kind hirntot ist und man jetzt als Neurologe entscheiden muss, er ist hirntot und jetzt wird die Maschine abgestellt. Aber wie schon gesagt wurde, alle diese Menschen, die Hirntoten, sehen ja ganz lebendig aus. Das Herz schlägt, sie haben normale Körpertemperatur, sie sehen rosig aus. Ist übrigens auch für Krankenschwestern eine irrsinnige Belastung. Die sagen, wir gehen zum Frühstück, der Patient lebte noch. Wir kommen nach 1 Stunde zurück, die Neurologen sagen uns, er ist tot. Aber er sieht genauso aus wie vorher. Also man muss sich sozusagen auf die Technik verlassen, um jetzt zu sagen, er ist tot. Und dieser Neurologe sagte, so schwierig und emotional belastend das bei Kindern ist, was ihm hilft, ist das Wissen, das physiologische Wissen, dass diese drei Gehirnareale irreversibel abgestorben sind und auch dieses Kind nie wieder ohne die Beatmungsmaschine zu einem normalen, integrierten, personalen Leben zurückkehren würde. Lassen Sie mich noch zwei pragmatische Dinge anmerken und dann bin ich fertig. Ich muss dem Professor Mühlbacher, was ich ungern tue, widersprechen. Er hat hier zwei Begriffe zusammengebunden, die man nicht zusammenbinden darf. Er hat gesagt, bei der Widerspruchslösung geht es um eine autonome Entscheidung des Patienten. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil der gar nicht gefragt wird. Und keiner weiß das. Jeder Japaner, der hier in Salzburg landet, zu den Salzburger Hochschulwochen, ist automatisch ein Organspender. Das weiß der aber gar nicht. Und fragen Sie mal Ihre Kollegen oder fragen wir mal hier im Raum, vielleicht sind Sie ganz gut gebildet, wie viele Österreicher wissen, dass sie automatisch Organspender sind. Das heißt, wenn hier zu einer autonomen Entscheidung man kommen würde, müsste man eine Aufklärung machen. Ich habe das mal spaßig gesagt, ist wahrscheinlich so nicht durchführbar, wenn Sie von München nach Salzburg fahren, dann fahren Sie über die Grenze, die es ja nicht mehr gibt, und dann sind Sie Organspender. Eigentlich müsste man darauf hinweisen, da steht jetzt, ist 100 auf der Landstraße erlaubt, 130 auf der Autobahn, und eigentlich müsste drunter stehen, ab jetzt sind Sie Organspender, wenn Sie das nicht wollen, wissen Sie, anrufen beim ÖBIG-Institut in Wien. Zweiter Punkt, worüber ganz wenig geredet wird, ist die Explantationspraxis. Hier in Salzburg gab es mal einen Professor für Soziologie, der jetzt vor ein paar Wochen verstorben ist, Professor Fischer, der selber doppelt lungentransplantiert war, Mitglied mit mir in der Bioethikkommission in Wien. Und der hat mal wirklich großen Mut bewiesen, dass er zu einer solchen Tagung auch ein Explantationsteam eingeladen hat. Und da ist aber vielen Menschen der Löffel aus der Hand gefallen, weil das die Menschen nicht wissen, wie das funktioniert. Aufgrund der Widerspruchslösung wird ja, aber der Professor Mühlbacher wird mir gleich widersprechen, weil er sagt, wir fragen die Angehörigen, es muss nicht gefragt werden, auch bei Kindern nicht, bei 12, 13, 14 Kindern muss nicht gefragt werden, ihr macht es, gut. Und dann kommen die Teams angeflogen. Es hängen wahnsinnig viele Fragen daran. Erstens, wer pflegt den Toten? Pflegekräfte sagen, wir sind dazu, Lebendige zu pflegen. Wenn der tot ist, pflegen wir den nicht mehr. Sie werden aber oft ein, zwei Tage noch die Hirntoten sozusagen auf Station gelassen, um sie dann erst zu explantieren. Geflogen werden können die nicht mehr, weil in einem Krankenwagen dürfen sie nicht transportiert werden, in einem Rettungshubschrauber dürfen sie auch nicht mehr transportiert werden, weil sie ja tot sind, aber in einem Leichenwagen auch nicht. Also werden sie vor Ort explantiert. Also fliegen die Explantationsteams dorthin. Und dann haben wir Krankenschwestern gesagt, ich habe vor 3-4 Jahren mal ein Seminar dazu gemacht, Organtransplantation, Explantation. Da waren Krankenschwestern dabei, weil es so einen pflegewissenschaftlichen Studiengang gibt. Die hat gesagt, wir sind 18 Schwestern, wir haben angefangen, wir wollten OP-Schwestern werden. Wir haben geschlossen wieder aufgehört, weil wir wurden verpflichtet, bei solchen Explantationen dabei zu sein. Und das ist sehr unangenehm. Da kommen die Teams an, zwei nehmen Herz und Lunge raus, zwei nehmen Pankreas und Niere raus, zwei nehmen alle Knorpel raus von den Knien, alle Gelenke, dann wird die Haut abgeschabt, dann kommen die Augenärzte, dann kommen die Ohrenärzte und am Ende stehen wir mit dem Torso alleine da. Und der Anästhesist verlässt den Saal. Jetzt kann man sofort sagen, das kann man ja alles regeln. Aber ich habe mich mal erkundigt, soweit ich das sehe, sind die Oberärzte oder Assistenzärzte, die da auch an diesen Explantationen mitmachen müssen, darauf kaum vorbereitet, weder psychologisch noch ethisch. Mindestens müsste man hier eine Nachrüstung fordern für die Krankenschwestern, die damit verbunden sind. Die sind nämlich die Letzten, die am Operationstisch stehen mit dem Anästhesisten, die OP-Schwestern. Man müsste die Ärzte, die diese Explantationen durchführen, schulen besser. Und man müsste hier auch vielleicht ethische Kriterien aufführen, steht ja in dem Gesetz drin, mit dem Toten pietätvoll umzugehen. Der hat keine Würde mehr, das hat Walter Schaub gesagt. Der hat keine Integrität mehr, keine Personencharakter mehr, aber hat eine Pietät. Und was mich immer gestört hat, wenn wir ein bisschen Zeit hätten, ein, zwei Tage Zeit hätten, ein frisch Gestorbener ist anders tot als ein länger Gestorbener. Gut, also damit bin ich schon am Ende. Wir müssten über diese pragmatischen Dinge sprechen. Mein Resümee ist, ich bin vorsichtig mit der Zustimmung zur Organtransplantation. Das hat einen Sinn mit dem Todeskriterium. Aber wir müssen auch darauf achten, dass nicht ein Bewusstsein in der Bevölkerung wieder stattfindet. Der Mensch ist eine Maschine und wir können beliebig die Organe austauschen. 30-40%, Professor Mühlbacher wird mir vielleicht zustimmen, der Organtransplantation könnten wir vermeiden durch Lebensstiländerung. Und wir haben jetzt eine personalisierte Medizin, dann bin ich schon fertig. Das heißt, die Verantwortung des Einzelnen für Krankheit und Gesundheit nimmt zu. Und damit könnten wir auch wahrscheinlich einen Teil der Organtransplantation zurückfahren. Ich möchte das nicht grundsätzlich ablehnen. Ich möchte nur sagen, dass sich hier auch ein Bewusstsein dafür bilden muss, dass wir nicht einfach Organe austauschen. Wir haben zu wenig. Und das wäre ein Sinn einer solchen Diskussion, dass wir auch darüber grundsätzlicher nachdenken. Vielen Dank.
Ja, danke schön.